NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages und diesen Themen. 30 Jahre nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl. Wie sicher sind Europas Atomkraftwerke heute? Dazu aktuelle Berichte und auch der Kommentar. Außerdem, die Warnstreiks im öffentlichen Dienst weiten sich aus. Werden Elektroauto und Plug-in-Hybrid in Deutschland bald gefördert? Das türkische Generalkonsulat scheitert in Genf mit einem Zensurversuch und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt Ankara wegen der Benachteiligung der Aleviten. Prozessbeginn in der LuxLeaks-Affäre um Steuervorteile für Großunternehmen und Deutschland will endlich einer EU-Bestimmung nachkommen und weniger kostenlose Plastiktüten erlauben. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Seit heute streiken die Beschäftigten in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Es ist ein Warnstreik, betroffen sind Kitas, Krankenhäuser, der Nahverkehr. Aber auch bei der Lufthansa sollen laut Gewerkschaft Verdi am Mittwoch fast 900 Flüge ausfallen. Stark betroffen sind in Niedersachsen der Messestandort Hannover und viele soziale Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Noch ist keine Einigung in Sicht, so steigt bei den Betroffenen die Empörung.
Wir sind es, die Kitas, Schulen und Bibliotheken versorgen, die Gebäude sauber halten, in Krisen da sind, die Grünflächen pflegen, die Anträge bearbeiten, den Müll wegräumen, den Nahverkehr sicherstellen, ältere und kranke Menschen versorgen und.
Aufgeheizte Stimmung auf dem Platz vor dem neuen Rathaus in Hannover. Mit Bussen waren die Beschäftigten der Stadtverwaltungen, der Kitas und der Müllabfuhren in die niedersächsische Landeshauptstadt gekommen, um für mehr Lohn zu demonstrieren.
Wir alle leisten gute Arbeit und dafür wollen wir auch gutes Geld.
Für den Streik parallel zur Hannover-Messe musste sich die Gewerkschaft Verdi viel Kritik anhören. Denn viele Aussteller und Messebesucher strandeten heute Morgen am Hauptbahnhof. Zwar hatte die Deutsche Messe AG extra Busse angemietet, doch die waren für viele Besucher schwer zu finden.
Ich komme aus Braunschweig und musste halt erstmal mich hier erkundigen, wie ich überhaupt hierher komme. Und auf der Internetseite steht nur, welche Routen es gibt. Und Hannover ist eine Messestadt. Und ich finde, dann muss die Messe da auch Service zeigen, in meinen Augen.
Information ist nicht besonders toll. Schon sehr chaotisch. Ne?
Ich habe eine Menge ratlose Chinesen und Araber und alles Mögliche getroffen, die jetzt gar nicht weiter wissen.
Chaos herrschte heute Morgen auch in Düsseldorf.
1,5 Stunden Stau, Katastrophe in Düsseldorf.
Boah, nicht so toll auf den Straßen heute.
Keine Zeit, wir sind jetzt schon über Termin.
Sie sollen aufhören zu streiken, sie sollen arbeiten gehen.
Doch bislang scheint eine Beruhigung der Situation nicht in Sicht. Denn nach zwei Verhandlungsrunden im März und Anfang April haben sich die Tarifparteien noch kaum aufeinander zubewegt. In dem Konflikt fordern die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund DBB 6% mehr Geld für die rund 2 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Arbeitgeberseite hat 3% mehr Lohn und Gehalt für 2 Jahre angeboten. Und es gibt noch einen weiteren Streitpunkt, wie Erzieherin Britta Tesserek erklärt.
Also es geht jetzt eben nicht nur alleine um mehr Geld. Es geht unter anderem auch um deren betriebliche Rente. Das heißt, hier wollen Arbeitgeber Einschnitte in deren Betriebsrente vornehmen. Und das kann gerade im Gehaltsbereich der Kinderpflegerin und der Erzieherin schon zu massiven Einbrüchen später im Rentenbereich führen.
Die betroffenen Eltern haben dafür nur bedingt Verständnis. Denn sie mussten schon im letzten Jahr wochenlange Streiks aushalten, als die Erzieher für höhere Löhne kämpften.
Ich habe überhaupt kein Verständnis für nach 6 Monaten wieder damit anzufangen, finde ich unverschämt.
Der Unmut ist groß bei uns Eltern, weil wir ja letztes Jahr auch nahezu 4 Wochen betroffen waren.
Ja, es war ein bisschen schwierig für uns im letzten Jahr, aber wir hoffen mal, dass es bei diesem einen Tag morgen bleibt.
Ob es bei diesem einen Tag bleibt, hängt vom Verlauf der Verhandlungen in Potsdam ab. Verdi-Chef Frank Bsirske hofft, dass die Warnstreiks heute und morgen ihre Wirkung zeigen.
Ich würde gerne eine Lösung am Verhandlungstisch finden. Donnerstag und Freitag. Ich hoffe, dass die Arbeitgeberseite ähnlich konstruktiv in die Verhandlungen dieser Woche hineingeht. Dann können wir uns eine Eskalation ersparen.
Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Alena Jabarin fasste zusammen. Nach dem Willen der Bundesregierung soll Deutschland bis zum Jahre 2020 Leitmarkt und Leitanbieter bei Elektromobilität und auch bei Plug-in-Hybriden werden. Dazu findet am Abend ein sogenannter E-Auto-Gipfel im Kanzleramt statt. Umweltschützer und der Steuerzahlerbund sind gegen die viel diskutierte staatliche Kaufprämie von 5.000 Euro. Der Wirtschaftsrat der CDU erklärte, wenn es eine Kaufprämie gäbe, müsse die Autoindustrie sie alleine bezahlen. Dagmar Pepping schaut auf den Abend voraus.
Alexander Dobrindt ist ein großer Anhänger der Elektromobilität. Zu Terminen in Berlin lässt sich der Bundesverkehrsminister stets mit einem Elektroauto aus dem Fuhrpark seines Ministeriums kutschieren. Und seien es auch nur die paar hundert Meter zwischen dem Bundeskanzleramt nach einer Kabinettssitzung und dem Bundestag. Einigen sich die Bundesregierung und die Vorstandschefs der Autokonzerne am Abend nach monatelangen Diskussionen auf eine Kaufprämie? Dobrindt gibt sich ungewohnt wortkarg.
Und auf was man sich heute verständigen wird, muss man abwarten.
Im Gespräch sind bis zu 5.000 Euro Zuschuss für den Kauf eines reinen Elektroautos und 3.000 Euro für den Kauf sogenannter Plug-in-Hybride mit einem gemischten Antrieb. Die Kaufprämie soll nach Vorstellungen von Finanzminister Wolfgang Schäuble bis Juni 2018 gelten und danach auf 3.000 bzw. 2.000 Euro pro Fahrzeug abschmelzen, hieß es vor Beginn des Autogipfels. Schäuble pocht darauf, dass sich die Bundesregierung und die Autokonzerne die Kosten für diese Kaufprämie teilen. Gesamtsumme ca. 1,2 Milliarden Euro. Verkehrsminister Dobrindt rechtfertigt eine staatliche Förderung der Elektromobilität.
Ich glaube, dass wir alle ein großes Interesse haben sollten, ja in alternative Antriebe zu kommen. Und dies vielleicht auch schneller, als dies marktgetrieben geht. Und das heißt, dass man Unterstützung leisten muss, damit der Hochlauf der Fahrzeuge möglich ist.
Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, dass bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen unterwegs sein sollen. Bislang liegt die Zahl bei weniger als 50.000 Fahrzeugen. Die Bundesregierung und die deutschen Autohersteller haben den Trend bei der Elektromobilität verschlafen, kritisiert Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Grünen. Eine Kaufprämie findet Göring-Eckardt gut.
Aber sie sind nicht gut, wenn sie aus dem allgemeinen Haushalt finanziert werden, sondern wir brauchen einen Ausgleich. Wer Dreckschleudern fährt, wer mit großen Motoren unterwegs sein will, der soll mehr zahlen für die Kfz-Steuer und daraus kann man dann auch die Kaufprämien finanzieren.
Umweltverbände äußern sich ähnlich kritisch, vor allem mit Blick auf die Autoindustrie. Nicht einmal eine Woche, nachdem fast alle Hersteller wegen viel zu hoher Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen überführt worden seien, soll jetzt der Kauf von Elektroautos mit Steuergeldern subventioniert werden, kritisiert NABU-Geschäftsführer Leif Miller. Das sei der falsche Ansatz. Greenpeace wiederum forderte, die Dieselsubventionen zu streichen. So könne die Förderung von Elektroautos kostenneutral gelingen. Der Bund der Steuerzahler wiederum spricht von Planwirtschaft Deluxe. Um die Elektromobilität in Deutschland voranzubringen, will Verkehrsminister Dobrindt nun möglichst schnell die Ladeinfrastruktur ausbauen. Dobrindts Ziel, 15.000 zusätzliche Lade- und Schnellladesäulen bundesweit.
Das Henne-Ei-Problem muss gelöst werden. Die Kunden entscheiden sich ja erst für ein Elektrofahrzeug, wenn sie auch wissen, es gibt eine ausreichende Ladeinfrastruktur.
Kostenpunkt bis zu 300 Millionen Euro. Ebenfalls angedacht in der Bundesregierung steuerliche Anreize. Beispielsweise soll das Laden des Elektroautos beim Arbeitgeber kein geldwerter Vorteil sein, auf den das Finanzamt zugreift. Falls der Arbeitgeber seinem Beschäftigten eine Pauschale zahlt, damit er das Auto außerhalb der Firma auflädt, könnte diese Pauschale ebenfalls steuerfrei bleiben.
Heute vor 30 Jahren kam es im Atomkraftwerk Tschernobyl zum GAU, dem größten anzunehmenden Unfall. Über die genaue Zahl der Opfer, sei es die der Getöteten oder der bis heute unter den Folgen der Verstrahlung leidenden Menschen, gibt es keine zuverlässigen Angaben. Im Bau befindet sich inzwischen eine neue Schutzhülle für den havarierten Reaktor. Der Stahlbogen soll etwa 2,2 Milliarden Euro kosten. Und in der Nähe dieser Baustelle fand heute die Gedenkzeremonie statt. Hermann Krause über einen besonderen Tag in der Ukraine.
Die Ukraine stand heute ganz im Zeichen des Jahrestages der Katastrophe von Tschernobyl. Schon am Morgen legte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko in Kiew am Gedenkhügel für die Opfer der Katastrophe einen Kranz nieder, ebenso Julia Timoschenko. 30 Jahre später begreifen wir, dass Tschernobyl eine Warnung für die gesamte Menschheit war. Wir denken heute an die vielen Feuerwehrleute, an die Ärzte, an die Soldaten und die Offiziere, die ihr Leben und ihre Zukunft opferten. An offiziellen Gebäuden wehen die Fahnen auf Halbmast. Am Nachmittag reiste Poroschenko dann nach Tschernobyl. Nicht weit entfernt von dem Katastrophenreaktor, sagte er. Tschernobyl hat gezeigt, dass der Begriff friedliche Kernenergie relativ ist. Manchmal ist friedliche Atomenergie genauso gefährlich wie die, die man im Kriege einsetzen kann. In seiner Rede griff Poroschenko dann Russland wieder einmal scharf an. So habe die russische Aggression das Vertrauen in die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrages schwer erschüttert. Poroschenko: Durch die russische Aggression ist ein zweites Tschernobyl möglich geworden. Es gab zum Beispiel Kämpfe nur einige hundert Kilometer entfernt von dem AKW Saporischschja. Russland bereitet den totalen Krieg gegen die Ukraine vor. In Moskau reagierte man auf diese Vorwürfe erst einmal nicht. In einem Telegramm ehrte Putin die sogenannten Liquidatoren für ihren heldenhaften Einsatz. Wie er schrieb, wäre ohne sie die Tragödie noch schlimmer verlaufen. Aus allen Teilen der Sowjetunion wurden damals Rekruten nach Tschernobyl abkommandiert. Schlecht ausgerüstet wurden sie in die atomare Hölle geschickt. Einer von ihnen, damals Kommandeur der Abteilung für Nuklearschutz bei den Fallschirmjägern: Die Strahlung von außen ist nicht ganz so schlimm gewesen, aber was du eingeatmet hast, das bleibt in dir als ewiges Geschenk für das ganze Leben. Gerade deshalb gab es viele Erkrankungen und Tote. Am heutigen Jahrestag wurden die noch überlebenden Liquidatoren geehrt, sowohl in Russland wie auch in der Ukraine. Wie viele freiwillig oder unfreiwillig halfen, die Kernschmelze mit dem Sarkophag zu umschließen, dies kann nur geschätzt werden. 200.000 oder auch 400.000, genaue Zahlen gibt es nicht. Unklar auch, wie viele Menschen damals starben oder schwer erkrankten. Die noch lebenden Opfer erhalten nur eine geringe Zusatzrente. Offiziell sollten es in der Ukraine umgerechnet 50 Euro sein. Ausgezahlt werden aber nur 12. Der Staat hat angeblich kein Geld. Auch in Russland sollen die Zusatzzahlungen, die etwa bei 100 Euro liegen, nun um 20% gekürzt werden.
Die schlechten Zustände in belgischen Atomkraftwerken kritisieren seit Wochen die Regierungen von Berlin und Luxemburg. Es geht unter anderem um Haarrisse. Doch es gibt keinerlei juristische Mittel, auf die Atomaufsichtsbehörden in einem Nachbarland Einfluss nehmen zu können. Nun zeigt ein Bericht der belgischen Zeitung Le Soir mit bekannten Details weitere Mängel in der Organisationsstruktur der zuständigen Behörden. Informationen von Ralf Siener.
Die Unabhängigkeit der staatlichen belgischen Atomaufsicht gegenüber der Politik und Wirtschaft ist nach Angaben von Mitarbeitern schrittweise gesunken. Die Direktion der Atomaufsichtsbehörde stehe offenbar unter Druck, gewisse Kompromisse einzugehen, und zwar gerade im nuklearen Bereich, sagten Mitarbeiter der Atomaufsicht gegenüber unabhängigen Wirtschaftsprüfern. Deren Prüfbericht wird am Freitag dem Aufsichtsrat der Atomaufsicht vorgestellt und wurde vorab von den belgischen Grünen der Tageszeitung Le Soir zugespielt. Das Arbeitsklima in der belgischen Atomaufsichtsbehörde sei sehr angespannt, die Arbeitsatmosphäre sehr negativ und für die Mitarbeiter entmutigend, heißt es in dem Bericht. Grund dafür seien handfeste Konflikte und Machtkämpfe in der Leitungsebene der belgischen Atomaufsicht. Jan Benz, der Direktor der Aufsichtsbehörde, hat vor seinem Amtsantritt viele Jahre bei dem belgischen AKW-Betreiber Electrabel gearbeitet. Die belgische Atomaufsicht hält an der Auffassung fest, dass die Ummantelungen der umstrittenen Reaktoren Doel 3 und Tihange 2 trotz ihrer Haarrisse auch Störfällen standhalten. Deshalb lehnt die belgische Regierung die Forderung der deutschen Umweltministerin Barbara Hendricks ab, Belgiens Kernreaktoren so lange stillzulegen, bis die noch offenen Sicherheitsfragen geklärt sind. Dieser Aufforderung hatte sich am Wochenende auch die Regierung Luxemburgs angeschlossen.
Wie sicher sind also die Atomkraftwerke in Europa und was haben wir gelernt nach den Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima? Hören Sie den Kommentar im Echt des Tages von Andreas Meyer-Feist.
Radioaktive Wolken machen nicht vor Landesgrenzen Halt. Immerhin diese Lektion sollte Europa gelernt haben. Aber hat Europa auch gelernt? Es sieht nicht so aus. Und wenn Europa gelernt haben sollte, dann war das nur im kollektiven Kurzzeitgedächtnis für wenige Jahre gespeichert. Diese mentale Halbwertszeit steht im krassen Gegensatz zur Halbwertszeit der Strahlung, was viele offenbar kaum stört. Wer denkt noch an Tschernobyl beim Pilzesuchen im Bayerischen Wald? Wer erinnert sich noch an die eilig aufgehängten Schilder auf Spielplätzen, betreten verboten, radioaktiv? Viele der Kinder, die 1986 dort nicht spielen durften, fühlen sich heute sicher. Alles längst vorbei und weit weg und bei uns eher unwahrscheinlich dank Energiewende und Atomausstieg. Dabei wird oft vergessen, dass Jahrzehnte vergehen mussten und noch eine Katastrophe, nämlich in Fukushima, zumindest die deutsche Welt aufrüttelte, ehe es soweit war. Und vergessen wird dann auch, dass es sich um eine deutsche Entscheidung handelt, mit begrenzter Wirkung. Es ist ein isolierter politischer Schritt, der anderswo in Europa unterschiedlich gesehen wird. Die einen schauen neidvoll auf Deutschland, die anderen schütteln den Kopf, wie die Belgier oder auch die Franzosen. Dass die deutsche Energiewende vielleicht ein Vorbild für Europa sein könnte, ist gut für Festtagsreden in Brüssel und Paris. So macht es sich Europa bequem. Aber auch die Bundesregierung steht am Ende nicht gut da. Sie hat sich zu sehr auf das konzentriert, was in Deutschland denkbar und politisch möglich ist. Sie hat vergessen, dass es darauf überhaupt nicht ankommt. Das spürt sie jetzt im Streit mit Belgien. Nationale Atompolitik im Alleingang muss aber scheitern. Zwar möchte Deutschland gerne, dass Belgien 2 Atomreaktoren aus Sicherheitsgründen abschaltet, aber die belgische Regierung lässt den großen Nachbarn auflaufen. Und darf das auch. Es gibt kein Gesetz, das Belgien zwingen könnte, das zu tun, was die Bundesregierung will. Es gibt nicht einmal ein verbrieftes Mitspracherecht, wenn es um die Sicherheit von Atomkraftwerken jenseits der Grenzen geht. Das ist der eigentliche Skandal. Verantwortlich dafür ist auch die Bundesregierung, nicht nur der belgische Staat. 2 EU-Nachbarn, aufs engste miteinander verbunden, aber nur scheinbar. In der Atompolitik haben sie dafür nichts getan. Deutschland hätte schon längst ein bilaterales Abkommen mit Belgien abschließen müssen, das zumindest einen Informationsaustausch auf eine sichere Rechtsgrundlage stellt. Andere haben das mit Belgien längst gemacht. Frankreich, die Niederlande, auch Österreich. Jetzt wird der Atomstreit mit Belgien zur vermeidbaren diplomatischen Krise. Und Belgien wird noch weniger bereit sein, mit sich reden zu lassen. Bleibt die Hoffnung, dass am Ende internationale Sicherheitsbehörden wach genug sind, um rechtzeitig einzugreifen.
Andreas Meyer-Feist kommentiert der Mächte des Tages von NDR Info und WDR 5. Das türkische Konsulat hatte den Stadtrat von Genf aufgefordert, ein Erdogan-kritisches Foto aus einer Open-Air-Ausstellung zu entfernen. Es zeigt den 15-jährigen Jungen Berkin Elvan, der im Sommer 2013 in Istanbul am Rande der Gezi-Proteste von einer Tränengaskartusche am Kopf getroffen wurde und anschließend verstarb. Genf beherbergte den Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg und ist heute europäischer Sitz der Vereinten Nationen. Der türkischen Forderung kam der Stadtrat heute Nachmittag nicht nach. Hans-Jürgen Maurus.
Der Genfer Stadtrat hat entschieden. Das umstrittene Foto bleibt. Der türkische Protest gegen eine Ausstellung vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen ist damit abgeschmettert. Bei dem Streit ging es um ein Foto aus dem Jahre 2014 mit diesem Text. Ich heiße Berkin Elvan, die Polizei hat mich getötet, auf Befehl des türkischen Ministerpräsidenten. Elvan war ein 15-jähriger Junge, der am Rande der Gezi-Proteste in Istanbul im Sommer 2013 von einer Tränengaskartusche tödlich verletzt worden war. Der Ministerpräsident war damals Recep Erdogan. Das türkische Konsulat habe darauf gedrängt, das Foto zu entfernen, berichteten mehrere Schweizer Medien. Doch der Genfer Stadtrat entschied gegen eine Zensur. Begründung: Die Ausstellung trage zur Verteidigung der freien Meinungsäußerung bei und hebe die Stellung der Stadt Genf als Hauptstadt der Menschenrechte hervor. Man respektiere die Freiheit eines jeden Künstlers, die Inhalte seiner Werke selbst zu bestimmen, heißt es in einer Stellungnahme der türkischen Botschaft in Bern, doch sei der Premierminister der Türkei ungerecht und unwirklich unter Verdacht gestellt worden. Die Ausstellung des Genfer Fotografen Demir Sönmez zeigt zusammen mit rund 50 anderen Aufnahmen verschiedene Demos der letzten 5 Jahre auf dem Place des Nations.
In der Türkei gibt es Bestrebungen, die demokratische Verfassung mit konservativen, islamistischen Ideen zu durchsetzen und damit zu verändern. Doch schon heute werden große Volksgruppen diskriminiert. Dazu zählen die Kurden, aber auch die Einschränkung der Religionsfreiheit der Aleviten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verurteilte heute Ankara wegen der Einschränkung der Rechte der Aleviten. Dies betrifft unter anderem die Finanzierung ihres religiösen Lebens. Klaus Hempel fasst das Urteil zusammen.
Der Konflikt zwischen den Aleviten und der türkischen Regierung besteht schon sehr lange. Die Regierung steht für die Religion der großen Mehrheit der Türken, die der sunnitischen Glaubensgemeinschaft angehört. Die Aleviten, immerhin 20 Millionen in der Türkei, legen den Koran sehr viel liberaler aus als die Sunniten. Frauen und Männer sind gleichgestellt. Das islamische Rechtssystem, die Scharia, spielt für sie keine Rolle. Ihren Glauben können sie bis heute nicht frei ausüben. Bereits 2005 hatten sie in einer Petition vom türkischen Staat gefordert, dass sie nicht mehr diskriminiert werden, dass sie beispielsweise ihre Gebetshäuser, die sogenannten Cemevis, frei und ungezwungen nutzen können, so Namık Sofuoğlu, Rechtsanwalt der Kläger.
First is that the Cemevis should be recognized as worship places.
Erstens erwarten wir, dass der türkische Staat die Cemevis als geistliche Orte anerkennt. Das ist sehr wichtig für uns. Zweitens, die Regierung muss das Steuergeld auch für alevitische Bürger ausgeben. Auch das ist wichtig.
Money from the budget for the Alevi people.
Doch der türkische Staat lehnte das bisher ab. Auch vor den türkischen Gerichten hatten die Aleviten keinen Erfolg. Deshalb zogen mehr als 200 von ihnen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und der hat ihnen heute Recht gegeben. Die Richter urteilten, der türkische Staat verletzt die Religionsfreiheit der Aleviten und diskriminiert sie. Im Umkehrschluss bedeutet das, der türkische Staat muss die Aleviten als Religionsgemeinschaft anerkennen und sicherstellen, dass sie ihren Glauben frei ausüben können. Rechtsanwalt Sofuoğlu hofft nun darauf, dass die Regierung in Ankara sich endlich besinnt.
This is a very important victory of Alevi people against the government.
Es ist ein wichtiger Sieg für alle Aleviten gegen die türkische Regierung, und wir erwarten, dass die Regierung das Urteil so schnell wie möglich umsetzt. Doch Zweifel sind angebracht. Es wäre nicht das erste Urteil, das die Aleviten in Straßburg erstritten haben und anschließend nicht umgesetzt wurde. Nach internationalem Recht wäre die Türkei allerdings dazu verpflichtet. Sie hat die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet, auf die sich das Urteil bezieht. Außerdem verpflichtete sich die Türkei, Urteile des Straßburger Menschengerichtshofs zu akzeptieren. Deshalb darf man sehr gespannt darauf sein, wie die türkische Regierung mit dem Richterspruch aus Straßburg umgehen wird.
In Europa haben es Unternehmen relativ einfach, wenn sie Gewinne zu einem niedrigen Satz versteuern wollen. Es herrscht geradezu ein Unterbietungswettbewerb zwischen den Staaten. Ganz vorne dabei liegt das Großherzogtum Luxemburg. Doch das ist erst seit der Veröffentlichung der sogenannten LuxLeaks-Dokumente wirklich bekannt. Die damaligen Whistleblower stehen seit heute nun vor Gericht, nicht etwa die Unternehmen. Daran gibt es viel Kritik. Karin Bentsch berichtet.
Es klingt wie ein Krimi. Drei Männer sollen rund 28.000 Seiten Dokumente über umstrittene Steuerdeals von 340 Unternehmen öffentlich gemacht haben. Deshalb stehen ein Journalist und zwei ehemalige Wirtschaftsprüfer seit heute in Luxemburg vor Gericht. Beim Prozessauftakt erklärten der französische Journalist Edouard Perrin und der frühere Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Antoine Deltour sowie dessen ehemaliger Kollege, sie seien unschuldig im Sinne der Anklage. Die drei stehen im Verdacht, Daten gestohlen zu haben, illegal auf ein Computersystem zugegriffen und Geschäftsgeheimnisse weitergegeben zu haben. Ihnen drohen bis zu 10 Jahre Haft.
Die Anklage gegen Antoine Deltour und weitere Personen in Luxemburg ist ein Skandal,
meint der grünen Europaabgeordnete Sven Giekold.
Deltour verdient einen Orden und keine Gefängnisstrafe.
Ähnlich sieht das der FDP-Europaabgeordnete Michael Theurer. Er beschäftigt sich seit langem mit den LuxLeaks-Enthüllungen, auch als Berichterstatter in einem Sonderausschuss.
Ohne den Mut der Whistleblower Deltour und Perrin wäre die LuxLeaks-Affäre nie ans Tageslicht gekommen.
Bei den LuxLeaks-Enthüllungen von 2012 und 2014 geht es um zweifelhafte Steuerabsprachen zwischen dem luxemburgischen Staat und 340 Unternehmen. Bei den sogenannten Tax Rulings informieren Behörden Unternehmen im Voraus darüber, wie hoch die zu erwartende Steuerlast sein wird. Dadurch konnten internationale Konzerne, die in mehreren Ländern vertreten sind, ihre Gewinne von einem Unternehmen zum nächsten verlagern. Dadurch zahlten Unternehmen statt des Regelsteuersatzes von 29% fast gar keine Steuern. Und Luxemburg lockte mit diesen Steuerzusagen Unternehmen ins Land, die dort Arbeitsplätze schafften. Aufgedeckt wurde, so Michael Theurer von der FDP,
die Tatsache, dass insbesondere international tätige multinationale Großkonzerne Steuern in Milliardenhöhe durch aggressive Steuervermeidungsmodelle über Luxemburg und andere Staaten auf unter 1%, also auf praktisch null, reduzieren.
Nach der Veröffentlichung der LuxLeaks-Dokumente startete die EU-Kommission den Versuch, den Steuerwettbewerb zwischen den europäischen Regierungen zu beenden. Die europäischen Finanzminister einigten sich im vergangenen Jahr auf ein neues Gesetz, das einen Austausch sogenannter Steuervorbescheide für Unternehmen ermöglicht. Das Europaparlament hat dagegen einen besseren Schutz für Whistleblower gefordert, also für Menschen, die Skandale enthüllen oder Hinweise zur Aufdeckung geben.
Genau deshalb ist zu hoffen, dass es ein faires Gerichtsverfahren gibt, in dem das öffentliche Interesse an den Informationen, die durch den Whistleblower Deltour ans Tageslicht gekommen sind, auch entsprechend bei der Urteilsfindung gewürdigt wird,
sagt der FDP-Europaabgeordnete Theurer. Morgen Nachmittag geht der Prozess weiter. Dann werden weitere Zeugen befragt, unter anderem Ermittler der Polizei, sagte ein Sprecher der Luxemburger Justiz. Die drei Whistleblower werden voraussichtlich erst Anfang nächster Woche befragt. Der letzte Prozesstag ist auf den 4. Mai gesetzt. Falls sich daran nichts ändern sollte, könnte das Urteil im LuxLeaks-Prozess Ende Mai gesprochen werden.
Plastiktüten sind schlecht für die Umwelt, nicht nur, wenn sie als Fetzen in der Landschaft herumfliegen oder Böden und Gewässer verunreinigen. Heute nun wurde in Deutschland endlich eine EU-Richtlinie umgesetzt, die den Verbrauch einschränken soll. Auf freiwilliger Basis werden dann etwa 2/3 aller Tüten ab Juli kostenpflichtig. Die Einzelheiten kennt Bettina Nutz.
Baumwolle statt Plastik. Blassweiße Stofftaschen liegen symbolträchtig neben den Papieren zur Unterzeichnung im Lichthof des Umweltministeriums. Und passend dazu berichtet Marc Rauschen, Geschäftsführer eines Modeunternehmens in Osnabrück, welche dynamischen Prozesse die Abkehr von der Plastiktüte und die Werbekampagne drumherum an den Verkaufstheken bereits ausgelöst hätten.
Wir haben jetzt seit Anfang April einen Rückgang im Tütenverbrauch von rund 75%, das heißt nur noch 1/4 gegenüber der Vorjahreswert. Und es ergeben sich ganz interessante Gespräche an der Kasse, denn wenn dann tatsächlich jeder 4., jeder 5. tatsächlich noch eine Tüte verlangt, dann spricht der oder die Kundin dahinter denjenigen an und sagt, Mensch, das kannst du auch so mitnehmen. Also das sind erstaunliche gruppendynamische Prozesse, die sich da anbieten.
Auch bei vielen großen Einkaufsketten könnten sich ähnliche Szenen abspielen. Da zahlt der Kunde sie schon, die Gebühr für eine Kunststofftasche. Mit der heutigen Vereinbarung wird sie in etwa 60% der Handelsunternehmen dann freiwillige Pflicht ab 1. Juli. Nach längerem Tauziehen zwischen Politik und Wirtschaft, die eine EU-Richtlinie umsetzen müssen. Und daher immer begleitet wurden von der Frage, warum man in Deutschland nicht einfach eine Steuer auf Plastiktüten erhebt, wie Irland es erfolgreich vormacht. Umweltministerin Barbara Hendricks wollte so etwas nie, sagt sie heute. In Deutschland sollte die Lösung aus der Mitte der Gesellschaft kommen.
Diese bot sich, wie ich finde, regelrecht an. Im Lebensmitteleinzelhandel haben wir bereits eine freiwillige Vereinbarung und diese funktioniert, was man ja nicht über alle freiwilligen Vereinbarungen zwischen Politik und Wirtschaft sagen kann.
Der Handelsverband Deutschland sieht das ähnlich. Vor allem glaubt man dort, dass man bereits viel geleistet habe in Sachen Umweltschutz.
71 Kunststofftragetaschen verbrauchen die Deutschen pro Kopf und Jahr. Das ist gemessen an der EU weniger, aber immer noch zu viel. Damit übererfüllen wir schon das für 2020 angepeilte EU-Ziel von maximal 90. Es gibt also wegen der Normenerfüllung keinen Grund für ein Gesetz, wie es einige Umweltverbände fordern.
So Josef St. Johanser, der Präsident des Handelsverbandes Deutschland, der allerdings nicht für alle Unternehmen in der Branche steht und der weiß, dass die Gefahren der Vermüllung der Weltmeere durch Plastik auch im ganz Kleinen lauert.
Weil, das muss man an dieser Stelle erwähnen, der Handel nur für 70% der 6,1 Milliarden Tüten steht, die jährlich an Kunden gegeben werden. Also es gibt noch andere Branchen, denken Sie an Apotheker, Bäcker etc., die noch nicht so committed sind.
Apropos committed. Umweltministerin Hendricks will weiter wachsam bleiben. Sollte die Selbstverpflichtung nicht wirken, könnte doch noch ein Verbot für Gratistüten kommen. Allerdings klingt dieser Vorbehalt heute sehr milde. Ministerin Hendricks auf die Frage, bei welcher Quote, bei welcher Zahl denn die Vereinbarung als gescheitert gelten würde.
Ja, ich habe eine eine Zahl im Kopf, aber die ist erstmal nur vorerst, weil wir gesagt haben, wir streben an, innerhalb von 2 Jahren eine Quote von 80% zu erreichen der nicht mehr kostenfrei abgegebenen Tüten. Und das wollen wir ja auch beobachten. Man sagt ja Monitoring dazu und das wissen wir dann in 2 Jahren, ob wir dieses Zwischenziel, sage ich mal, erreichen.
Wie viel Plastik zugewandte Kunden jetzt oder demnächst für eine Tüte berappen müssen, bleibt jedem Händler selbst überlassen. Der Preis, so der Handelsverband, soll angemessen sein.
Das war das Echo des Tages. Es ist für Sie als Podcast im Internet verfügbar, entweder unter ndr.de/info oder unter wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.